davon leben. Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?
Heidi Dai und Rock'n'Roll.
KinderliedermacherIn. Beruf oder Berufung?
Alles, was interessant ist, rund um Kindermusik und Kinderlieder.
Yeah. Yeah.
Podcast-Time, Heidi Dai und Rock'n'Roll. Wir sind wieder in Berlin bei Marc Käse im Studio von Raketen-Erna. Hallo Astrid.
Hallo Jochen.
Hast du gut durchgeatmet?
Ja.
Ja. Weißt du, was mein Bruder früher immer gesagt hat? Der Tanzmusik gemacht. Und dann hat er immer gesagt, wir hatten am Wochenende, haben wir wieder eine geile Mucke gemacht. Und ich habe es gehasst. Ich habe es wirklich gehasst, wenn er das, weil ich wusste, was er macht. Er hatte halt ein Wochenende Tanzmusik gespielt. Mhm. Und heute haben wir aber ganz tolle Mucke-Macher. Ist das nicht eine super Überleitung? Ich habe 3 Tage geübt für die Anmoderation. Wir haben die Mucke-Macher zu Gast, Verena und Florian. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi.
Sehr schön, dass ihr da seid. Ja, die Muckemacher, also wirklich da in Bielefeld, wo wir herkommen oder wo ich herkomme und Astrid ja auch, da ist Muckemachen, ist wirklich fast ein Schimpfwort für Tanzmusiker. Wusstet ihr das oder habt ihr davon schon mal gehört?
Ja, natürlich haben wir davon gehört. Also bei uns, wo ich ursprünglich herkomme aus München, haben wir mir gesagt, ey komm, jetzt lass uns Mucke machen. Das war eigentlich, hatte wenig mit Tanzmusik und Alleinunterhalter zu tun. Eher so, ey, wir treffen uns jetzt und jammen die Nacht durch.
Was ja eine deutlich bessere Bezeichnung ist. Also nicht, dass ihr euch jetzt auf den Schlips getreten fühlt. Ich finde den Namen für euch als Kindermusikprojekt total super. Muckemacher, das finde ich wirklich gut. Aber das war damals so bei uns. Aber das war wirklich auf meinem Bruder, der hat so Tanzmusik gemacht, wirklich auf furchtbaren Festen. Das war keine Top-40-Musik, das war wirklich Muckemachen.
Also bei uns war Muckemachen, ich komme aus Norddeutschland, ne? Also bin in Bremen aufgewachsen, an der Weser. Und da haben wir Muckemachen auch gesagt, wenn wir abends unsere Instrumente eingepackt haben und an die Weser gefahren sind.
Okay.
Und dann da halt Mucke gemacht haben. Da ging es auch überhaupt nicht um Tanzmusik. Also ich habe da eher eine ganz andere Assoziation zu Muckemachen.
Ja. Siehst du, der Süden und der Norden, doch nicht so unterschiedlich.
Ja.
Ich kann mich erinnern, dass eigentlich, wenn jemand gesagt hat, lasst uns noch irgendwo hingehen in irgendeinen Club, da gibt es coole Mucke. So, da wird halt gutes Mucke aufgelegt.
Ja. Ja.
Daher kenne ich das eher.
Ja. Wer ist der Namensgeber für die Band von euch?
Wir sind beide dran schuld irgendwie, aber auch nicht. Es hat früher angefangen mit so einem Kurs für musikalische Früherziehung für Kinder und wir haben einen Namen gebraucht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind.
Nachts.
Aber weil der Name dann ganz bekannt war und die Leute gesagt haben, ja, wir sollen doch unsere Lieder mal aufnehmen und wir dann einen Namen brauchten, haben wir gedacht, wir übernehmen das einfach von diesem Kurs eigentlich für musikalische Früherziehung.
Ah, der hieß auch so? Der hieß auch Muckemacher, der Kurs?
Genau.
Ah ja, okay.
Und es heißt aber Muckemacher und nicht die Muckemacher. Nur Muckemacher.
Ja, wir sind nicht so Fans von diesen The-Bands.
Ja, ja, ja.
Und das
ja.
ist dann immer so grammatikalisch so umständlich. Willkommen die Muckemacher oder irgendwie wollt den Artikel einfach weglassen.
Sehr gut. Wie lange macht ihr schon Kindermusik?
Gut, dass du fragst. Wir feiern dieses Jahr unser 10-jähriges.
Auch schon 10 Jahre.
Beziehungsweise unsere erste Veröffentlichung war vor 10 Jahren. Wir haben schon 2012 angefangen, erste Ideen aufzunehmen und es hat dann noch gedauert, bis die Platte fertig war, weil wir auch mit 2 Kindern zu Hause, mit 2 kleinen Kindern, ein bisschen überfordert waren. Wir konnten eigentlich nur nachts arbeiten, wenn die geschlafen haben. Und dann mussten die erstmal alle in die Kita, damit wir auch tagsüber richtig aufnehmen können.
Oder schlafen.
Ja. Aber es fiel gerade eben schon wieder das Zauberwort, was wir jetzt eben bei dem Gespräch, was wir machen ja mehrere Podcasts an einem Tag, wir sind ja gut organisiert, da gab es auch das Zauberwort musikalische Früherziehung. Damit hat das angefangen, dass ihr sowas als erstes gemacht habt?
Ja, eigentlich wollte das Verena machen, die mit unserem Sohn aber schwanger war und dann nicht konnte und hat gesagt, hey Flo, jetzt machst du das. Dann stand ich dort zwischen 10, 15 kleinen Kindern und hatte echt überhaupt keinen Plan und wollte es dann einfach auf meine Art und Weise machen. Wir haben dann Georg Kaiser, Bob Marley, alles Mögliche durchexerziert. Mir hat dann ein Vater gesagt, er fand das ganz geil, weil er ist mit seinen Kindern im Kiez spazieren gegangen und seine kleinen Kinder haben Lieder von Georg Kaiser gegrölt. So muss es sein. Ja. Ich wollte einfach den Kindern so ein Spektrum bieten, was es so an Musik gibt. Was jetzt nicht unbedingt Kindermusik ist, muss es ja nicht sein. Es gibt viele schöne Musik und die ich, wie ich finde, auch die Kinder hören sollten. Und das haben wir da gemacht. Ich habe natürlich auch Instrumente vorgestellt.
Du musst mal die Geschichte mit der Trompete erzählen. Die
Trompete?
Oder die Posaune.
Das war die Posaune, ja. Ich habe ein Kind traumatisiert. Oh, ich habe eben immer, wir haben viele Instrumente zu Hause. Und ich habe jede Stunde eins mitgenommen und das vorgestellt. Mal die E-Gitarre, fett verzerrt. Das war super für die Kinder. Und eines Tages habe ich denen gesagt, ey, hört mal zu, ich habe einen Freund mitgebracht, der schläft im Nachbarraum und wenn ihr nicht leise seid, dann wird der echt sauer. Die Kinder haben mich halt genervt, die muss man halt dann so ein bisschen, okay. Dann wurden die ein bisschen lauter und ich sage, pst, 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 ich schau mal rüber. Dann bin ich rüber und hatte da natürlich die Posaune und habe mal so richtig reingepustet, so. Dann war Stille. Dann komme ich rüber und sehe heulende Kinder, die haben sich versteckt. Okay, dann habe ich da die Posaune gezeigt, aber ein kleiner Junge, der war so traumatisiert. Die Mama hat mir dann viel später gesagt, der hat Angst vor Blasinstrumenten bekommen. Okay, war also mein Quereinstieg als Musiker, ich bin kein Pädagoge.
Okay, also hängt dein Konterfei praktisch noch so als Steckbrief in sämtlichen Blasorchesterklassen in Süddeutschland. Wir suchen diesen Mann.
Ja.
Er ist schuld daran, dass die Kinder nicht mehr Posaune spielen wollen.
Oh ja, unser Sohn wollte dann auch nicht mehr spielen. Fällt mir jetzt gerade
ein.
Ja,
stimmt.
Sehr, sehr gut. Aber musikalische Früherziehung und selber Kindersongs schreiben sind ja auch zwei Paar Schuhe, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben... Ich weiß gar nicht mehr, wie die Idee konkret so begonnen hat. Ich glaube, es ging ein bisschen so um das Repertoire, dass wir eigentlich so in unserem Stil, den wir auch vorher schon hatten von unserer früheren Band in München, dass wir in unserem Stil in den Genres, die wir gerne mögen, irgendwie Lieder aufnehmen wollten und spielen können wollten vor den Kindern, die halt auch für die Kinder taugen. Und man hört ja dann auf irgendwelchen Kindergeburtstagen irgendwie so eine Dudelmusik für Kinder und wir fanden das irgendwie so blöd und haben gedacht, wir können das irgendwie besser auf unsere Art und Weise. Und so kam dann so langsam die Idee. Natürlich gab es auch Ideen, die Kinder, unsere Kinder oder andere Kinder, die wir kannten, irgendwie dazu geliefert haben, so Gedanken, was weiß ich, dieses Hoppe-Reiter-Lied oder was wir alles so haben. Da gab es so ein paar Ideen von der Umgebung, die wir aufgefangen haben, einfach in der Zeit, weil auch einfach unsere Kinder klein waren und die ganzen anderen drumherum. Und ja, was war die Frage? Zur Musik. Ja. Und das war natürlich dann nochmal eine große Aufgabe, daraus wirklich Songs zu produzieren, zu arrangieren, die Texte zu schreiben und dann wirklich 11 Lieder auf CD zu pressen. Und das Ganze zu finanzieren. Wir haben das mit dem Crowdfunding geschafft und hatten wirklich Glück, dass wir, damals ging es erst los mit dem Crowdfunding. Das war noch neu, da haben noch viele Leute mitgemacht. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so. Oder es gibt da andere Plattformen oder Modelle. Aber damals haben wir einfach an alle Leute, alle E-Mail-Adressen, die wir hatten, alle Leute, die wir kannten, diesen Crowdfunding-Link geschickt und wir hatten wahnsinnige Unterstützung. Also eigentlich haben die Leute unsere Platte finanziert und natürlich dann entsprechend dann was bekommen, so wie das halt immer läuft bei dem Crowdfunding. Und es hat uns Mut gemacht, weil wir gesehen haben, es gibt schon viele Eltern, die auf der Suche sind nach so einer Musik, die jetzt so ein bisschen anders klingt und nicht so dudelig wie viel Kindermusik, die im Radio gespielt wird. Und das hat uns schon Mut gemacht.
Ja, und ihr habt eben gerade schon eure frühere Band, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Le Baba Cool.
Le Baba Cool,
habe ich richtig ausgesprochen. Und wenn man da reinhört und hört das jetzt, was ihr jetzt macht, da gibt es ja durchaus einen roten Faden. Und
ach, hast du die Sachen angehört?
Ja, natürlich habe ich die Sachen angehört. Wir bereiten uns doch vor. Wir haben auf dem Weg hierhin im ICE auch nochmal quer gehört mit Kopfhörern und durchgehört. Und das ist doch toll, wenn man so einen roten Faden kriegt, oder?
Ja, einige, die uns von früher kennen, natürlich aus München, die haben auch gesagt, das ist wie Baba Cools für Kinder. Und wir wollten jetzt natürlich jetzt nicht alles irgendwie so nachmachen, weil wir die Sachen ja selber mit unserem Geschmack, mit unseren Fähigkeiten aufgenommen haben. Und wir ja zum Glück jetzt keine Kompromisse mehr machen mussten, weil damals war das natürlich schwierig, mit 8, 9, 10 Leuten wahlweise was aufzunehmen und jeder will seinen Willen durchboxen. Das war dann für uns eigentlich eine Befreiung, dass wir endlich mal alleine zu zweit Sachen aufnehmen konnten, wie wir wollten. Aber das hat natürlich, das war ja sozusagen unsere Schule bei den Babakools.
Unsere Family war das ja auch. Ne? Also ich war dabei von 16 bis 30, also fast 15 Jahre. Und das war, wie du sagst, unsere große Schule. Da haben wir eigentlich alles gelernt. Spielen, Kompromisse, streiten, prügeln,
ja, die Ochsentour,
feiern, Ochsentour.
Durch die Republik, Österreich, Schweiz.
Ja. Also mir ist der Bandname auf jeden Fall auch in Bielefeld ein Begriff gewesen. Ich meine, ihr wart ja schon also in der Szene durchaus ein Name. Also ihr seid hier wirklich viel rumgekommen damals mit der Band, so, ne?
Ja.
Ja.
Wir haben viele Kilometer gefressen.
Ja, ja, ja.
Und die Kilometer euch. Und was mich noch interessiert, wo fing alles an? Also überhaupt die Musik?
Ganz früher.
Mhm. Was hat dich an die Musik geführt?
Ja, ich habe mit 8 Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Da habe ich noch in Münster gelebt, also gar nicht so weit weg von Bielefeld.
Ja.
Und ich glaube, dass ich das wollte. Und ich habe auch wirklich viel geübt, viel gespielt. Das hat mir echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte auch einen tollen Lehrer. Und als ich dann mit 10 nach München ziehen musste, da hatte ich auch eine tolle Lehrerin und es war halt wirklich klassische Musik, normaler Klavierunterricht, auch mit Auftritten und Prüfungen und so. Und das hat mir lange Zeit Spaß gemacht und ich habe wirklich auch sehr, sehr viel geübt. Ich habe immer alles sofort auswendig spielen können. Aber irgendwann war das für mich zu leistungsorientiert und da hatte ich dann so eine Leistungsverweigerungsphase. Wahrscheinlich haben das viele so im späteren Teenageralter. Ich hatte dann einfach gar keine Lust mehr, diese Klassik zu spielen und hab halt immer mehr geschaut, so moderne Musik, Rockmusik und was spielen die anderen und Jazz und dann kam alles Mögliche dazu. Dann bin ich auch zu einer anderen Musikschule und bis ich später halt die Babakools kennengelernt habe, ja, das war später. Da ist noch einiges dazwischen passiert, aber im Prinzip komme ich vom klassischen Klavier und das Singen ist eigentlich erst mit den Babakools gekommen, weil ich davor nie gesungen habe.
Mhm.
Das war, alle immer gesagt, du hast so eine tiefe Stimme, du klingst gar nicht wie eine Frau oder wie ein Mädchen oder so. Ich hatte immer schon eine tiefe Stimme, auch immer kurze Haare, mich haben eh alle immer für einen Jungen gehalten. Und deshalb, ich war in jedem Chor, also ich habe vielleicht alt gesungen, aber das hat irgendwie auch, war auch nicht so gut. Also ich hatte immer in keinem Chor so einen Platz,
weißt
wegen
du,
meiner Stimme.
Ich hatte immer lange Haare und eine ganz hohe Stimme. Mich haben alle immer für ein Mädchen gehalten. Ich durfte in meiner ersten Trash-Metal-Band durfte ich dann nicht singen.
Vorm Stimmbruch oder wie?
Vorm Stimmbruch. Und ich habe die Aufnahmen noch.
Hast du noch?
Ja.
Aber für Kreischmetal wäre es ja gut gewesen. Aber für Trash-Metal vielleicht nicht. Da muss man mehr grunzen, ne?
Naja, also wir haben dazu Trash-Metal gesagt. Wir wussten gar nicht, was das ist.
Okay.
Die Besetzung war Schlagzeug, E-Gitarre, Saxophon.
Ah, okay.
Und Mundharmonika.
Also sehr gut. Ja. Das hört sich eher nach Trash als nach Trash-Metal an.
Wie bist du zur Musik gekommen oder die Musik zu dir?
Ja, durch Trash-Metal. Ich hab mal Weihnachten, da war ich 6 Jahre alt, eine Mundharmonika geschenkt bekommen und konnte sofort alles spielen. Dann habe ich irgendwann Klarinette gelernt. Ich hatte das Glück, einen Großvater zu haben, der Musiker war. Berliner, der hat vor dem Krieg hier in den Kneipen gespielt. Und der hatte viele Instrumente und der hat mir eine Klarinette gegeben, die habe ich gelernt. Irgendwann hat er mir das Saxophon gegeben. Da habe ich sofort den Unterricht aufgehört, eben Trash-Metal gespielt oder was wir dachten, was Trash-Metal ist. Naja, und dann hatte ich das Riesenglück in meinem Leben mit 16 eben die Leute von den Babakools kennenzulernen, zufällig. Ja, und das war's. Also dann war's vorbei. Dann hing ich in Übungsräumen ab und habe nur noch Musik gemacht.
Gibt es für euch einen entscheidenden Unterschied zwischen dem, was er früher mit den Le Baba Cool gemacht hat und mit dem, was er heute mit den Muckemachern macht? Außer, dass man sagen kann, klar, das eine ist ja für Kinder in Anführungsstrichen, ich sehe das genauso wie ihr, dass es natürlich trotzdem für alle ist, auch wenn es für Kinder ist. Aber gibt es einen Unterschied, wo er sagt, na, das ist schon sehr...
Die Lautstärke.
Das wollte ich auch gerade sagen.
Also das finde ich immer wahnsinnig schade, wenn man für Kinder spielt, dass man so leise sein muss, weil eine bestimmte Art, du kennst ja, ich meine, du willst auch kein Flüsterrock spielen, dann brauchst du schon Wumms und das muss irgendwie in den Arsch gehen, der Bass muss da sein, der Schlagzeuger drischt rein und dann kommt das Feeling und das ist einfach unglaublich schwer in einer geringen Lautstärke zu produzieren, also diese Energie, die eigentlich dann so rübergeht, die hat schon viel, auch wenn es banal klingt, aber mit Lautstärke zu tun. Also überall, wo Menschen sich locker machen und aus sich rausgehen, so in einen gewissen Trance-Zustand kommen, also tanzen und sich zur Musik bewegen, das hat schon immer mit dem Wumms zu tun, der natürlich bei Kinderkonzerten fehlt. Wir versuchen immer vor den Konzerten die Tontechniker zu bestechen. Das funktioniert manchmal, oft aber nicht.
Es kommt drauf an.
Dass sie es lauter oder dass sie es leiser machen?
Lauter!
Also ich muss sagen, in einer Kita, in der 30 Kinder sind, ja, ist es auch unglaublich laut. Wir haben sogar bei uns in der Kita, weil wir uns so ein bisschen mit Schallschutz beschäftigt haben, wegen unseres Studios und so, mal so Schallschutz angebracht, weil die Erzieherinnen auch schon irgendwie so fast vom Nervenzusammenbruch waren. Wenn da die Kinder rumschreien jeden Tag, das sind mehr als 90 Dezibel. Und wenn man immer sagt, ja, bei den Kindern muss es ganz leise sein. Es gibt ja auch irgendwie so ein Mindestalter. Die Kinder sollten jetzt natürlich keine Säuglinge sein. 3-4 Jahre. Und man kann sich ja auch weiter nach hinten stellen, wenn es einem zu laut ist. Also schon wichtig, dass irgendwie auch vom Mixing her, das irgendwie ausgewogen ist und zusammenpasst. Natürlich sind wir jetzt keine Metalband und es geht total schrill zu. Ich meine, wir haben überschaubare Instrumente. Da
ja, ist auch oft
das
so,
ist schon okay.
Ist auch oft so, dass die Techniker oder auch Veranstalter sehr, sehr viel Wert auf Text und Gesang legen. Bei uns ist das ein bisschen so, dass es sollte eigentlich in der Musikkugel mitschwimmen. Es sollte, unsere Musik sollte eine Kugel sein.
Also der Gesang soll jetzt nicht nur herausstechen, natürlich muss verständlich sein und präsent, aber ganz oft, vor allem bei solchen Veranstaltungen für Kinder, denken Mischer oder mischen so, dass vor allem ich zu hören bin und das ist irgendwie so schade, weil ich meine, man braucht ja den Bass, man braucht die Mitten, die Tiefen, alles, das wisst ihr. Und wenn man sich dann nur die Stimme rauspickt, also wir sind halt auch vielleicht für einige Tontechniker so ein bisschen picky. Aber das ist uns wahnsinnig wichtig, dass der Sound halt gut draußen klingt. Und auf der Bühne für uns natürlich.
Ich finde immer bei Randale, wir machen ja nun wirklich Rock und Punk für Kids. Hm. Und ich finde immer, die besten Auftritte sind, wenn wir auf der Bühne richtig ballern können und man es nach vorne nicht hört. Und dass es so eine Location ist, dass du es nach vorne für die Kids angenehm machen kannst und auf der Bühne, wir sagen immer, ah, heute ist wieder Dritter Weltkrieg auf der Bühne, weil es richtig laut ist und manchmal klappt das und manchmal klappt es eben leider überhaupt nicht und man muss dann eben damit, finde ich spannend, dass ihr das auch gerne ein bisschen lauter hättet, also hätten wir auch ganz oft, aber wie ihr auch wisst, also wenn man sich dann mit Lautstärke den Auftritt kaputt macht, weil die Kinder sich die Ohren zuhalten, weil es dann doch zu laut geworden ist, das ist natürlich auch kontraproduktiv. Ne?
Nee, klar, man muss da eine gute Mitte finden.
Genau. Hm.
Aber wie du schon gesagt hast, Vergena, ist halt, wenn die Stimme zu laut ist und die Band nur so ein bisschen rumplätschert, ist das in unseren Augen so ein bisschen sinnlos, mit der Band da zu spielen.
Also die Musik selbst bekommt dadurch nochmal einen anderen Stellenwert. Ne? Wenn ihr sagt, das ist irgendwie eine Kugel, die, in der es zusammen schwimmt, da fließen verschiedene Einflüsse rein. Das heißt, da im Grunde genommen, der Text kann interessant sein oder jetzt ein besonderes Thema behandeln. Am Ende ist es aber so, dass es ein gesamtes Ding ist. Und die Frage ist ja, wie viele hören dann dem Text eigentlich zu? Also benötigt Kindermusik, das habe ich mich auch schon oft gefragt, benötigt Kindermusik Text? Oder kann das Kauderwelsch sein? Ich meine, guck sich Sesamstraße an, ne? Die haben auch zum Teil richtig coole Musiken und da wird nur Kauderwelsch gesungen und es funktioniert. Also, ne, gut, da ist jetzt noch ein Bild dabei natürlich, aber mir fällt eine Situation ein, die ich hatte in einem Brennpunkt, wo ich für ein Konzert geladen war und ich kam ins Lehrerzimmer und die Lehrer guckten mich an und sagten, also du willst jetzt hier das Konzert spielen. Ich war solo auch noch gebucht, also habe ich danach auch nicht mehr gemacht. Und dann kamen die und sagten, du willst jetzt also das Konzert hier spielen, das ist ja mutig. Ich gesagt, naja, ich bin eingeladen worden, ich bin hier gebucht. Und die sagten, dann viel Spaß. Und das haben mehrere zu mir gesagt. Und ich dachte so, oh Gott, was erwartet mich da jetzt? Ich hatte echt total Bammel davor, diese Bühne zu betreten. Und das war tatsächlich die ganze Schule. Also es waren, ich glaube, 700 Kids oder so, wahnsinnig viele. Und es war so laut in diesem Raum, dass ich gar nicht wusste, wie ich jetzt die ersten Töne überhaupt anspiele. Und habe dann was gesagt und meine Worte sind so weg gewesen. Er hat einfach ich konnte selbst meine eigenen Worte nicht verstehen. Und dann habe ich einfach gedacht, ist scheißegal, ich nehme jetzt das Akkordeon, ich fange einfach an zu spielen. Und dann habe ich angefangen zu spielen und mit einem Mal veränderte sich die Stimmung total und dieser ganze Saal war so am Tanzen. So, ne? Also war totale Stimmung. Sobald der Song zu Ende war und ich was gesagt habe, Tumult, ging gar nichts mehr. Habe ich gedacht, aha, also der Text ist total unwichtig. Es ging darum, dass Musik spielt. Ja, also da war das verbindende Element tatsächlich Musik. Und das finde ich spannend, dass ihr auch sagt, so das ist das, was wir eigentlich auch verfolgen, so ein Stück weit. Das ist schön, wenn der Gesang auch zu hören ist, aber er muss nicht vordergründig sein.
Wobei ich deiner Theorie gerade, also natürlich ist bei Kindermusik der Text auch wichtig.
Der ist wichtig und das heißt auch nicht, dass ich damit behaupte, dass der unwichtig ist. Nein, es gibt aber Situationen, in denen du mit klugem Text nicht viel anfangen kannst, weil dich einfach keiner versteht.
Also ich glaube, du musst auch unterscheiden zwischen Live-Situation und Studiosituation. Auch. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Wir hatten jetzt eine ganz tolle Erfahrung, wir haben eine Italien-Tour gemacht. Und hatten in Rovereto und in Milano zwei unglaubliche Auftritte vor italienischen Schülern. Es war in den Theatern, die waren brechend voll. Da sind die Schüler, die ganze Klassen gekommen, die eben in Italien mit unserer Musik Deutsch lernen. Also
mit unseren Texten.
Mit unseren Texten.
Und der Musik. Ja. Und eben weil es für die Kinder motivierend ist, durch die Musik Deutsch zu lernen, weil viele Italiener eigentlich kein Deutsch mögen. Also Deutsche hat ja nicht nur in Italien, auch in Frankreich, also ist ja nicht so beliebt als Fremdsprache und wir wurden halt gebeten, zwei Songs zu schreiben für die Stufe A1, A0, also für Anfänger, um sozusagen den Kindern Lust zu machen aufs Italienische, Deutsche, Entschuldigung. und wir freuen uns so, dass das so geglückt ist, weil die konnten unsere Texte auswendig, also besser als Kinder hier in Deutschland. Ich meine, das sind schon Schüler, die sind ab 11 Jahren aufwärts, also da waren bis zu 17-Jährige im Publikum, die haben mitgegrölt, mitgesungen, haben getanzt, der ganze Saal hat gebebt.
Aber eben auch und bei Liedern, das sind Texte, die nicht
kannten. Weil Musik und Text zusammengehört und weil eben gerade dadurch, dass unsere Musik, da reden wir vielleicht ja eh noch ein bisschen drüber, so die Genres und so, unsere Musik hört sich halt jetzt nicht so an, als würde sie aus Deutschland kommen, weil wir, ob das jetzt lateinamerikanische oder also karibische oder afrikanische oder andere Wurzeln hat, vom Jazz oder so, die hört sich halt eher nicht so typisch an, aber die Texte sind halt deutsch und ich habe das Gefühl, dass die Kinder deshalb das auch leichter lernen, weil das irgendwie von der Rhythmik besser so reingeht so, oder der Text dann auch hängen bleibt durch die Musik. Ich meine, ich würde das gar nicht so trennen mit Text und Musik. Wer würde Paul McCartney fragen, ob jetzt der Text oder die Musik wichtiger ist? Ich meine, da weiß man, der gehört beides einfach so zusammen.
Nee, aber das habe ich damit auch nicht gemeint, das gegeneinander zu stellen. Das ist nur aufgrund dessen eben entstanden, dass man meistens, ne, so wie du auch gesagt hast, Flo, die bei den Tontechnikern den Gesang am lautesten stellt und das eben nicht zwingend notwendig ist.
Wir werden halt oft gefragt, so
hängt auch wirklich vom Publikum ab, wie
was ist zuerst da?
Wo sind wir?
Entschuldige, wir werden halt oft gefragt, was ist zuerst da, Musik oder Text? Oder dann geht es ganz viel nur um Text, Text, Text. Aber für mich gehört das zusammen. Also bei uns ist ja meistens die Musik eher da. Oder die Richtung, musikalische Richtung. Und dann überlegen wir und setzen uns hin, ob jetzt thematisch oder eher so, was aus dem Bauch so rauskommt. Aber ich finde halt, dass das wirklich zusammengehört und dass die Kinder ja auch lernen müssen, auf Musik zu reagieren. Also nicht nur auf den Text sozusagen, den Intellekt, also dass es nicht so kopflastig nur ist, sondern dass man auf die Musik reagiert.
Ich habe als Kind, oder nicht als Kind, als Jugendlicher mit Begeisterung Gianna Nannini gehört und habe natürlich kein Wort verstanden. Und habe auch im Gegensatz zu englischen Sachen, wo ich wissen wollte, worüber die singen, ehrlich gesagt auch nie. Also googeln konnte man damals nicht, einen Translator gab es auch nicht. Und ich habe mal irgendwie in irgendeiner Zeitung war mal eine Übersetzung, war mir aber total wurscht. Und ich glaube, bei dem großen Erfolg von Elvis und den Beatles damals, die meisten Deutschen haben das nicht verstanden, was die da gesungen haben. Und es war ihnen auch völlig wurscht, weil die Aussage natürlich völlig trotzdem da war und rüberkam, ob es ein Liebeslied ist oder nicht.
Ja. Der Giese haust in New Orleans.
Genau. Aber die Texte, jetzt um da bei den Texten nochmal zu bleiben, schreibt ihr die zusammen oder ist das unterschiedlich? Hat mal der eine diese Zeile und dann der andere diese Zeile? Also ich frage dann die Frage jetzt nochmal, die dir scheinbar oder euch oft gestellt wird. Was ist als erstes da? Das Ei oder das Huhn?
Ja, die Musik und die Texte, ich sag mal, also im Prinzip schreiben wir zusammen, aber im Prinzip mehr ich. Es kommt nur so drauf an, auch wem jetzt was mir einfällt. Vielleicht bin ich da so ein bisschen versierter im Schreiben. Ja.
Irgendwie habe ich das Gefühl, das war immer wie so ein Rausch zu Texten für die Alben. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Also ich denke mir, wer hat denn das geschrieben? Ich würde da nie drauf kommen. Aber es waren wir. Und das ist dann immer so ein Flow. Wenn es an die Arbeit geht für eine neue Platte oder ein neues Lied, dann versetzt man sich in so eine Stimmung und dann geht's los. Und ja, und irgendwann ist da ein Text.
Seid ihr auch so Quartalsschreiber, die immer nur dann schreiben, wenn es an ein neues Album dran geht und dazwischen nicht? Das kenne ich so von mir. Wenn das neue Album fertig ist, dann habe ich keine Lust mehr. Dann schreibe ich erstmal keine Texte mehr. Und wenn es dann so raus ist und vielleicht so ein Jahr nach dem Erscheinen, dann fange ich vielleicht mal wieder an, Sachen aufzuschreiben. Ist das bei euch auch so?
Das ist gar nicht so regelmäßig. Also wir haben jetzt zum Beispiel seit unserer letzten CD 2019 ziemlich viel Zeit eigentlich gehabt und wollten eigentlich auch schon lange anfangen, was Neues aufzunehmen. Und wir haben einzelne Ideen, die wir auch festgehalten haben. Aber wir haben da jetzt nicht so diese Routine, dass wir sagen, da machen wir ein Album und dann ist da Pause. Und dann, also wir haben auch in der Corona-Zeit gedacht, wir haben jetzt ganz viel Zeit und jetzt können wir mal endlich unser viertes Album aufnehmen. Und irgendwie war trotzdem alles sehr stressig. Vielleicht lag es auch an diesem Homeschooling und so. Und irgendwas mussten wir trotzdem irgendwie arbeiten und machen. Wir sind da einfach nicht dazu gekommen und wir hatten eigentlich auch, also motivatorisch, da Probleme insgesamt. Ich weiß ja nicht, wie es euch ging, so dass man sich als Musiker dann schon gefühlt hat als jemanden, der einfach so einen falschen Beruf gewählt hat in der Corona-Zeit ohne, wir haben ja kein Kurzarbeitergeld oder irgendwie sowas bekommen und diese komischen Corona-Hilfen, die man zum Teil eh wieder zurückzahlen musste. Also das war schon demotivierend in der Zeit und deshalb haben wir eigentlich bis 21, wir haben so ein paar Songs oder ich nenne es mal Rhythms produziert und wir sind auch immer noch dabei, da jetzt dran zu schreiben, weil wir wollen tatsächlich dieses Jahr unsere vierte Platte aufnehmen, weil es uns jetzt 10 Jahre gibt.
Sag das nicht so laut.
Ja, aber ich muss diesen Druck aufbauen, sonst wird das nicht. Ich sehe schon im Dezember so, wir schaffen es nicht. Und deshalb, wir haben jetzt nicht so diese Phasen, dass wir was aufnehmen und dann erstmal gar nichts machen, weil wir gar nicht so diese Routine haben. Also es ist eigentlich so ein fortlaufender Prozess.
Ja, es gibt ja auch noch andere Sachen, die wir machen, die jetzt nicht nur Muckemacher sind. Ich schreibe zum Beispiel noch Filmmusik und dann kommt auch der ein oder andere Job, wo ich dann einfach Musik schreibe für was ganz komplett anderes oder ich nehme eine Band auf oder mische irgendwas und oder wir machen für uns einfach Lieder ohne so eine Absicht, einfach um zu spielen und Musik zu machen. Und das ist eigentlich auch immer ganz schön, wenn man dazu in der Lage ist, einfach nur Musik für den Moment und für sich selber zu machen. Finde ich immer ganz schön. Ist aber immer sehr schwer, irgendwie die Ruhe, die Zeit, die richtige Einstellung und die Motivation dafür aufzubringen und zu erwischen.
Spannend. Musik für mich selber habe ich noch nie gemacht.
Nein?
Fand ich immer, für mich war das immer, da bin ich ganz komisch. Also so, wenn mal so Leute gesagt haben, also komm doch mal vorbei, lass uns doch mal einfach ein bisschen Musik machen, habe ich immer gesagt, warum? Wollt ihr was aufnehmen? Wollt ihr einen Auftritt machen?
Echt?
Und dann immer so, ja, wir wollen einfach Musik machen. Nee, dann komme ich nicht. Ja, wie, dann kommst du nicht? Also ja, wollen wir auftreten oder wollen wir was aufnehmen? Nur zu Musik machen, da gehe ich lieber ein Eis essen. Also das ist aber, da bin ich aber wahrscheinlich außer Art geschlagen.
Nee, ich mache das auch.
Na, super. Was mich noch interessieren würde, ihr sitzt jetzt hier zu zweit und ihr seid ja auch so das, was nach außen hin die Muckemacher ausmacht. Wie macht ihr das live? Wer ist live alles dabei? Seid ihr dann nur ihr beide oder habt ihr Leute noch mit dabei? Habt ihr noch MitmusikerInnen?
Das heißt, ihr wart noch auf keinem Konzert von uns?
Nein, ein Konzert haben wir noch nicht gesehen von euch.
Ja, also wir sind zu viert auf der Bühne. Wir haben super Schlagzeuger und Gitarristen. Manchmal variieren die, weil wenn wir jetzt mehr im Süden spielen, haben wir einen anderen Gitarristen als hier im Osten, Norden der Republik. Aber das war uns auch nach der Corona-Zeit wichtig, dass wir einfach auch richtig mit anderen Musikern zusammenspielen können. Wir mussten in der Corona-Zeit halt auch viel mit Ableton zu zweit alleine streamen zu Hause. Es war einfach schrecklich. Und es gibt diese Option, dass wir zu dritt spielen, nur mit Gitarre, aber natürlich im Idealfall immer zu viert mit Schlagzeug noch. Und wir haben auch Glück, dass unsere Tochter Schlagzeug spielt, jetzt wegen Jammen zu Hause einfach mal Musik machen. Das ist ganz cool, weil sie richtig gut Schlagzeug spielt und wir können halt dazu, je nachdem, Gitarre, Saxophon, Keyboard, Klavier, Gesang, was dazu machen. Weil das Jammen doch wichtig ist. Aber live, dann musst du das nächste Mal oder müsst ihr das nächste Mal zu unserem Konzert kommen.
Unbedingt, 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 unbedingt. Also das ist ja das wie ich diesen Podcast von Anfang an immer verstanden habe, ist, dass es ja einfach auch darum geht, so ein Netzwerk auch weiter aufzubauen. Wir wissen ja auch, dass die meisten, die diesen Podcast hören, selber auch aus der Kindermusikszene kommen. Also wir haben ja jetzt keine irrsinnig riesigen Hörerinnenzahlen von 1000 Kindermusikfans, die unbedingt wissen wollen, was der heiße Scheiß ist, sondern es geht ja wirklich um den Austausch, auch um das Kennenlernen, um das Neugierigmachen aufeinander. Und da geht es auch genau darum, dann zu sagen, hey, wenn das nächste Mal ich die Gelegenheit habe, wenn ich mal selber nicht auf der Bühne stehe, dann gucke ich mir mal ein Muckemacher-Konzert an. Unbedingt. Wollen wir mal hören, wo das Ganze so herkommt?
Ja.
Oder hast du noch eine andere Frage, Astrid? Ich will ja nichts abbrechen.
Also eine Frage, die mich immer sehr brennend interessiert, ist, was treibt euch an? Wofür steht ihr morgens auf?
Also erstens stehe ich morgens eigentlich gar nicht mehr auf. Die Kinder sind alt genug, die gehen alleine in die Schule. Und weil ich ein Nachtmensch bin, brauche ich natürlich auch die Zeit morgens. Aber klar, ich weiß gar nicht, was mich antreibt. Aber bei mir war das schon immer so. Ich habe schon immer Musik gemacht. Und wenn ich eine längere Zeit keine Musik machen kann, werde ich nervös, schlecht gelaunt. Ich merke, da fehlt was. Das ist eine Leidenschaft. Und natürlich auch ein Beruf geworden.
Hm. Schön.
Ja, und eine Ausdrucksmöglichkeit. Ich kann das jetzt gar nicht so daran festmachen, dass ich sage, ich habe jetzt irgendwie, was weiß ich, das ist eine Berufung, ich muss Musik machen. Ich habe natürlich auch schon oft überlegt, ich könnte auch was ganz was anderes machen. Aber so, wie sich das alles entwickelt hat und wir sind auch sozusagen schon recht lang dabei und da vielleicht auch diesbezüglich ein bisschen abgehärtet, dass ich mir jetzt nicht jeden Morgen die Frage stellen kann, so philosophisch, so warum mache ich das eigentlich, sondern wir haben sozusagen das geschaffen, was wir geschaffen haben und wir wollen das ja auch erhalten oder aufbauen und weitermachen und mir macht es Spaß zu singen, auch wenn mir jetzt gerade die Stimme wieder wegbleibt. Entschuldigung. Und ich spiele gerne. Es ist jetzt natürlich nicht mehr so diese Verspieltheit wie vor, weiß ich nicht, 15 Jahren noch mit der Band früher, wo wir einfach stundenlang im Übungsraum abgehangen sind und geredet, diskutiert, gejammt haben, eingeladen, gespielt, ausgeladen, also natürlich noch viel gefahren sind zwischendurch. Das ist natürlich jetzt in dem Alter nicht mehr, und wir haben eine Familie, nicht mehr dasselbe. Dieses ungestüme, ich werde jetzt Rockstar und so. Also diese Naivität, die haben wir, glaube ich, schon abgelegt, oder diesen Realismus. Ich denke, wir haben schon irgendwie was auch zu sagen und zu vermitteln, und ich finde es auch wichtig, um so ein bisschen auch mal kritisch an die ganze deutsche Kindermusikszene heranzugehen. Ich sehe kritisch, dass es wenig Frauen gibt, die das machen. Also eigentlich, wenn ich jetzt mal sage, seit vor 2000 stehe ich regelmäßig auf der Bühne, ob auf Festivals oder sonst wo. Ich war fast immer die einzige Frau, vor allem am Instrument. Wenn da andere Frauen waren, dann haben die gesungen. Es hat sich schon viel geändert, aber ich finde, dass da die Diversität fehlt, und nicht nur jetzt wegen Frauen, wegen der Frauen, sondern insgesamt auch kulturell. Mir ist das alles zu deutsch. Ich bin selber deutsch und bulgarisch, und ich bin ziemlich allein auf weiter Flur. Also ich kenne eigentlich niemanden in der Kindermusikszene, fast niemanden, der offen zeigt, dass er auch andere Wurzeln hat und das thematisiert und vielleicht auch musikalisch und textlich auch einfließen lässt. Ich wollte zum Beispiel nie auf Deutsch singen, weil ich einfach finde, dass Deutsch schrecklich klingt. Ich habe immer auf Italienisch, auf Englisch gesungen, oder eben auf Bulgarisch Kinderlieder mitgesungen, weil für mich die einfach, es sind für mich die musikalischeren Sprachen. Und als wir mit unseren Aufnahmen begonnen haben, wollten wir eigentlich auf jeden Fall eine internationale Platte machen, aber auf gar keinen Fall auf Deutsch. Also weil wir kommen halt aus dieser Zeit in den 90ern, da gab es nichts Uncooleres, als Deutsch zu singen. Bis dann eben der Deutschrap das alles so übernommen hat, und dann, jetzt gibt es ja quasi so eine, ich will nicht sagen einen Zwang, aber es heißt immer, ja, mach das doch auf Deutsch. Ich meine, die Leute können heute alle andere Sprachen sprechen. Diese sind, alles ist so global, alle reisen rum. Jeder kann doch mindestens eine Fremdsprache, und hört sich auch die Stones an. Die haben schon immer Englisch gesungen und es finden alle toll. Also warum müssen jetzt deutsche Künstler Deutsch immer singen? Und das ist einfach so meine Kritik an diese ganze Kindermusikszene, dass es da zu wenig Diversität gibt. Und ich schon immer das Gefühl habe, die anderen Kindermusiker, die sind alle dort, aber ich bin woanders. Also ich gehöre da nicht dazu. Also ich bin da immer wie so ein Fremdkörper.
Das ist ja interessant. Okay, müssten wir mal unsere internationalen Frauen fragen. Wir haben ja ein paar im Netzwerk.
Nur Frauen, insgesamt.
Ja, nee, wir haben ja einige, ja, Frauen auch tatsächlich, die Wurzeln woanders haben als in Deutschland jetzt.
Also ich traue mich zum Beispiel nicht, meine bulgarischen Wurzeln da musikalisch oder textlich einzubringen, obwohl ich das total gern machen würde. Aber ich werde immer gefragt, was ist denn das für eine Sprache? Was ist das denn? Ja. Aha. Und das ist schon, also ich sehe das schon sehr kritisch, weil alle immer so tun, Deutschland ist so offen und so. Aber wenn es dann um Kindermusik geht, dann ist es klar, es muss Deutsch sein. Also ich lasse ja auch so ein paar spanische Sachen einfließen, englische, ich kann auch noch Italienisch, und weil das einfach für mich genauso zu dieser Vielfalt gehört, auch für das Gehör der Kinder. Also nicht nur verschiedene Instrumente, verschiedene Klänge, verschiedene Genres, sondern auch verschiedene Sprachen zu hören, um dass einfach diese Offenheit geschult wird, dass das normal ist, eine andere Sprache zu hören, dass das nicht thematisiert wird. Ach, was spielst denn du da, oder was sagst denn du da? Was ist denn das für eine komische Sprache? Also ich höre das ganz oft.
Ja, interessant.
Da kann man natürlich als Muttersprachler relativ wenig zu sagen, weil wir das natürlich so nicht empfinden. Da ist es aber spannend, das zu hören, dass das für dich so eine Erfahrung ist, ne?
Naja, ich finde, ich nutze schon natürlich nicht auf Platten, aber ich finde es schon sehr spannend. Ich reise ja auch viel, also bin auch auf Weltreisen quasi. Und begegne Menschen und deren Musik, also deren Kulturen und deren Musik, und gehe in Austausch. Das ist das, was mich antreibt. Also, ne? Und das ist schon sehr spannend, das auch zum Teil eben mit einfließen zu lassen. Also jetzt beherrsche ich nicht so viel Sprachen, das kann ich gleich dazu sagen. Und gleichzeitig finde ich das total spannend zu gucken, aha, da hat das den Stellenwert und das sind nicht nur zweckmäßige Rituale, es gibt auch noch ganz andere Momente, in denen Musik gut passt, die hier gänzlich unüblich sind. Also da kann man sich auch viel abgucken und viel voneinander lernen. Meine ursprüngliche Frage, die ich hatte, war eher, du hast ein sehr anspruchsvolles Leben, du hast eine Familie, du hast Kinder, du gibst sehr viel von dir. Woher nimmst du die Kraft?
Tja, das frage ich mich auch manchmal. Ja, ich weiß nicht, meine Mama war auch schon immer oder ist sehr tough immer gewesen und hat eigentlich alles gefordert, so ohne no mercy. Also deshalb, das muss man alles schaffen. Manchmal, klar, da bin ich dann auch fertig und platt und sage, jetzt lasst mich alle in Ruhe oder auch der Flo. Aber es ist schon nicht leicht, zu zweit als Freiberufler, Musiker mit Kindern so sich das alles zu finanzieren und das zu erarbeiten, dann wird einem auch nicht viel geholfen. Also es gibt, ich habe ja gehört, auch in dem Podcast haben ja auch schon andere darüber geredet, wie wenig rumkommt da bei Spotify und so weiter und dass die Gagen nicht besonders hoch sind, beziehungsweise dass man halt dann in einer ganz kleinen Besetzung nur spielen kann. Das ist leider die Realität. Also ich finde das überhaupt nicht gut, wie Freiberufler wie wir so... Ja, also ich glaube, viele wissen gar nicht von dieser Realität des Musikerdaseins. Das hat man ja auch in der Pandemiezeit gesehen, dass eigentlich die Regierung auch komplett überfordert war, weil sie einfach gar nicht wusste, so, oh Gott, was machen eigentlich diese ganzen Freiberufler? Wir haben uns eh schon immer durchgewurschtelt irgendwie. Wir sind es gewohnt. Aber es gibt da keine Konzepte, die irgendwie... Okay, man kriegt Kindergeld, wenn man Kinder hat, aber das war's halt, ja. Ansonsten gehen wir immer in Vorleistungen und so weiter. Da wird einem nichts geschenkt.
Das stimmt.
So, jetzt hören wir mal Lebenslieder. Jetzt gehen wir mal zu den Lebensliedern, um mal so ein bisschen darauf zu gucken. Ja, wo eure, ich weiß, dass es mit den Lebensliedern ja total fies ist. Ich meine, und ihr seid jetzt zu zweit und müsst euch 6 Lieder teilen, jeder nur 3. Also 5 alleine ist ja schon furchtbar.
Ja, das war fies.
Das ist fies, aber das ist ja auch, das ist ja auch extra. Das ist in extra, dass wir das so machen. Verena, lass uns mit dir anfangen. Das erste Lied von dir, De La Soul.
Ja, es ist mir wirklich schwer gefallen. Ich saß auch gestern noch da und habe überlegt, was gebe ich jetzt an, weil es einfach so viel... für mich wichtige Musik gab in den verschiedenen Lebensphasen bisher, ob jetzt als Kind, Jugendliche, Teenager und so weiter. Und das geht halt, das ist so für mich, wo die Zeit des Hip-Hop angefangen hat mit De La Soul, wo auch noch viel, also der Hip-Hop einfach noch anders war als jetzt heute, wo er schon so Mainstream ist und auch immer vor allem dieses mit Maceo Parker, dieses Jazzige da drin eingeflossen ist. Das ist eigentlich so die Zeit vom Hip-Hop, die ich am besten fand oder wo ich auch dann Hip-Hop für mich entdeckt habe, weil ich kam ja eher von der Klassik, dann über meine Bulgarien-Connection zum Jazz und dann eben auch zu dieser, ich meine, damals hieß das dann so Fusion, wo dann eben so gemischt wurde. Also ich hätte auch fast einen anderen Titel doch angegeben. Dazu sage ich dann später noch was, aber das war eben die Hip-Hop-Phase, die ich am Anfang sehr extrem mitgefeiert habe oder entdeckt habe, wo das wirklich neu war. Und das finde ich halt bis heute ein tolles Lied mit diesem Solo von Maceo Parker, mit dem wir auch schon mal zusammen auf der Bühne gestanden sind. Ist halt ein super cooles Lied.
Ja, tolle einfach. Nummer. Kannte ich auch gar nicht, muss ich gestehen. Ja. Also ich habe das nie gehört vorher. Fand ich super.
Hören wir mal rein. I Be Blowin'.
Thank you.
Also das erste, was Flo aufgeschrieben hat, ist von Sonny Rollins, Everywhere Calypso.
Genau, eins meiner absoluten Lieblingslieder im Jazzbereich. Das habe ich zum ersten Mal gehört. 91 oder 92 war ich auf einem Konzert von ihm. Und eingeladen hat mich meine Tante und die hatte zwei Söhne, meine zwei Cousins, genauso alt wie ich ungefähr. Und wir haben eigentlich nur Scheiße gebaut. Und zufällig hatten die da Karten und was passiert? Natürlich kommt mein Cousin, der immer der Erste war. Und dann, komm, wir gehen jetzt in den Backstage-Raum. Und ich so, nein, doch. Und schon standen wir hinten im Backstage-Raum. Und da stand auch Sonny Rollins und hat mir ein Autogramm auf ein Saxophonblättchen gegeben. Damals hatte ich schon Saxophon gespielt. Und er hat natürlich auch dann, der hat zwei Sets gespielt. Und das erste Lied im zweiten Set war dieser Everywhere Calypso. Und der hat mich so geflasht. Das ist ein Calypso aus karibische Genre. Und er hat darauf so abgeblasen, dass ich mir gedacht habe, was geht denn hier? Und dann irgendwann habe ich mal von einer Aufnahme auf dem Next Album von ihm drauf, ich mir das gesamte Solo raustranskribiert, natürlich damals noch mit Kassette, mal Vorsprung, Zurückspulung, Vorsprung, Zurückspulung, so weit. Alles aufgeschrieben und habe das auch dann gespielt.
Wirklich?
Ja. Echt? Und wer ganz genau hinhört, kann auch auf der ersten Platte dieses Solo hören.
Ach, das ist ja ein Ding. Das
spielt Flo teilweise noch beim Soundcheck.
Es geht nicht mehr aus dem Kopf. Sutkin, wie ein Lebenslied für mich.
Oh, das ist ja toll. Ja, das ist ja eine alte Nummer auch ursprünglich. Ich glaube, die du rausgesucht hast, ist, glaube ich, die Version von 1972 oder so.
Genau. Es sind noch andere tolle Lieder auf der Platte drauf. Mhm. Überhaupt der ganze Typ, der erzählt was. Wenn der spielt, dann hörst du nicht, was er geübt hat, sondern du hörst, was er dir erzählen möchte. Und das mag ich an ihm sehr gern.
Schön. Ja, hören wir mal rein.
So, das nächste Lied von Verena. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Goran Bregovic? Ist das richtig ausgesprochen?
Goran Bregovic, ja. Ja, das steht so ein bisschen stellvertretend. Also das ist ein Lied aus dem Soundtrack von dem Film Arizona Dream, den ich, weiß nicht, wie oft ich den geguckt habe. Ist einfach ein toller Film. Und die Musik dazu, das ist halt von Goran Bregovic. Also der Film ist von Kusturica. Und es war eigentlich der erste erfolgreiche oder international erfolgreiche Film aus Ex-Jugoslawien, wo zum ersten Mal diese Musik vom Balkan eingeflossen ist und die dann auch durch Goran Bregovic dann so bedeutend geworden ist. Und die ist auch sozusagen, wie soll ich das beschreiben, salonfähig geworden. Also der hat die auf ein anderes Level gehoben. Der spielt ja auch heute noch diese Lieder von den ganzen Filmen, zu denen er die Musik gemacht hat. Die Time of the Gypsies, Arizona Dream, dann Black Cat, White Cat. Nee, das hat er nicht mehr gemacht. Ich weiß gerade nicht auswendig. Underground, genau. Und diese Musik, die wird ja auch heute, also ich weiß nicht, hier teilweise auch, aber in Bulgarien zum Beispiel gibt es ja auch viele Musiker, auch viele Roma, die spielen bei Hochzeiten oder auch bei anderen Gelegenheiten, wo halt auch Touristen sind, wo man Geld verdienen kann, sämtliche Songs von Goran Bregovic, weil die einfach wissen, das fetzt, die Leute kennen die Musik. Ich mag jetzt nicht alles von ihm. Viele Leute denken dann, das ist halt der Balkan, das ist Balkanmusik und dabei ist es halt nur ein kleiner Ausschnitt, weil in Bulgarien ist zum Beispiel dann die Musik wieder ein bisschen anders oder in Nordmazedonien oder eben in Serbien oder in anderen Teilen. Aber das fand ich so toll und ich habe mich da persönlich auch damals so gefreut, eben weil auch keiner irgendeine Musik vom Balkan kannte. Das war ja, wann ist das rausgekommen, auch irgendwie 90er. In den 90er Jahren und da singt halt auch ein bulgarischer Chor mit, der eigentlich sehr berühmt geworden ist, The Mystery of the Bulgarian Voices, damals hieß sie noch Le Mystère des Voix Bulgares, diese bulgarischen Frauenchöre, die wir auch auf, also jetzt nicht genau die, aber einen anderen Chor auf einem Lied von unserem zweiten Album untergebracht haben. Und da waren wir in Bulgarien in einer Musikschule, eigentlich ein Musikinternat, wo die Kinder die bulgarische Volksmusik von der Pike auf lernen, also Gesang, dann die entsprechenden Volksmusikinstrumente. Und das praktische Nachbarort von unserem Dorf, in dem wir ein Haus haben, meine Familie. Und ich wusste schon immer von dieser Schule. Und weil wir im Sommer halt dort nie hinkonnten, weil da geschlossen war, haben wir dann extra, weil wir auch einen Film drehen wollten, dort gefragt, ob wir nicht nur einen Film drehen können, sondern auch die Mädchen, die in diesem Chor singen, mit dieser speziellen Fähigkeit, so kehlig zu singen, so durchdringend, dass man wirklich eine Gänsehaut bekommt, ob wir die aufnehmen können. Und die singen bei dem Lied Keine Zeit. Keine Zeit, wenn man genau hinhört, da ist der Beatbox Elliot und unser Freund aus München, der Beatboxer und eben dieser Chor von der bulgarischen Musikschule. Und das war bei Goran Bregovic kam halt sozusagen zum ersten Mal diese Welle, die, sagen wir, den Grundstein gelegt hat für alles, was danach am sogenannten Balkan-Sound dann hinterher kam.
Also das Lied ist praktisch ein Platzhalter für Balkan-Sound.
Ja, aber das ist schon auch das Lied in dem Film, wenn man dann auch diese Filmszene sieht und diese Musik und dann diese Gesänge einsetzen. Also ich kriege da bis heute Gänsehaut. Das ist schon auch toll.
Ich sag mal, das ist ja schon auch Teil eurer Muckemacher-DNA, wenn man die Sachen hört. Da sind doch viele Einflüsse schon von drauf, ne? Also das kann man ja nicht anders sagen, ne?
Ja, klar. Doch. Also wir haben nicht die Musik komplett erfunden. Jeder ist immer, unterliegt immer irgendwelchen Eindrücken und Einflüssen.
Ja. Na klar. Hören wir mal rein. So, Flo, von dir steht jetzt hier als nächstes auf dem Zettel von Mano Negra.
Jei. Das waren unsere ganz großen Vorbilder Anfang der 90er Jahre in München. Und so eine Musik, wie die gemacht haben, wollten wir auch unbedingt machen mit unserer Band Leb aber cool. Wir hatten einen französischen Sänger. Der hat uns Mano Negra gezeigt. Das ist die erste Band von Manu Chao. Er hat da auch gesungen. Die sind noch ein bisschen punkiger und ein bisschen abgefahrener als Manu Chao jetzt. Und uns hat das damals unglaublich beeindruckt und haben ihm nachgeeifert und haben versucht, auch so in die Richtung zu gehen. Und daraus sind dann eben Baba Cools entstanden mit einem französischen Sänger. Klopfte es irgendwann am Fenster vom Übungskorps und kam Victor aus Nigeria rein und hat uns gezeigt, wie man Ragamuffin und Reggae spielt. Das war 91, 92. Irgendwann war Caramello dabei, in Peru geboren, Südamerika. Irgendwann kam der Lobster mit persischen Wurzeln als Sänger. Und so hat jeder da was eingebracht, auch Verena durch den Balkan-Hintergrund und haben wir uns alles genommen, alles aufgesaugt und dann im Mano Negra-Stil so irgendwie auf unsere Art und Weise verwurstelt. Und diese Power, die die irgendwie auf die Bühne gebracht haben, diese Kraft, diese Mischung aus punkigen und auch mit südamerikanischen Klängen, viel Reggae, Ska, das hat mich sehr, sehr geprägt, bis heute.
Ja, aber auch die kritischen Texte. Also okay. Das ist ja jetzt keine Spaßmusik so gewesen, sondern die hatten ja schon eine Message und es war, also es ist uns auch wichtig, natürlich.
Ja, Mano Chao war mir ein Begriff, aber dieses Mano Negra habe ich mir irgendwie nie näher angeguckt und dachte, es sind schon auch spannende Beats. Also ich finde, es sind schöne Zusammenkünfte. Und die haben ja irgendwie auch viel Fluktuation an Musikern dazwischen gehabt. Also da sind ja auch so ein bisschen wie bei euch auch immer wieder andere, dann welche gegangen und neue gekommen und so. Ist schon spannend.
Ja klar, das war halt auch so eine kleine Punk-Kommune. Und zu empfehlen ist auf jeden Fall das Konzert in Kawasaki, das Live-Konzert.
Ah ja, schön. Hören wir mal rein, oder, Jochen?
Ja, unbedingt.
Mano Negra Moreno!
Michael Jackson.
Ja, yeah, das Thriller. Klingt so ein bisschen mainstreamig, aber ich habe irgendwann war ich halt auf diesem Michael Jackson Film und ich habe dazu getanzt, ich habe das alles mitgesungen, ich saß vorm Radio, wenn dann die Top Ten gespielt wurden, dann habe ich da halt immer dann die Record-Taste gedrückt und mir das aufgenommen und dann ging es ja los mit Viva und MTV, dann gab es die Videos und ich fand halt Michael Jackson einfach so, auch wenn ich jetzt nicht alles so toll von ihm finde, vor allem die späteren Sachen nicht so, einfach so dieses Show-Element, natürlich, er ist ein unglaublich guter Sänger gewesen, da komme ich so nicht hin, konnte so unglaublich hoch und präzise singen, aber einfach so diese Mischung, ich meine, der war halt einfach ein Star. Ich meine, ich hätte auch Stevie Wonder oder so schreiben können. Ich finde es schwierig, da wirklich so eine Auswahl zu treffen. Der ist einfach nach wie vor, auch egal, was über ihn gesagt wird, einfach hat beeindruckende Musik gesungen oder performt und geschrieben, ja, mit Quincy Jones. Ich weiß nicht, wie viel Anteil jetzt er darin immer hatte, aber der ist einfach der Wahnsinn.
Ja, ist ein totaler, also gerade der Song auch Thriller ist ja auch ein totaler Meilenstein in vielerlei Hinsicht. Und das hat ja nicht umsonst viele, viele Menschen beeindruckt.
Ja.
Kennt ihr diese Doku, die jetzt gerade auf Netflix ist, über die Entstehung von We Are the World? ganz, ganz super, super Doku mit wo es dann
Bob
auch,
Dylan.
Ja, wo Bob Dylan nicht weiß, wie er seinen Part singen soll. Ja. Und super. Stevie Wonder ihm das dann vorsingt. Großartiger Film. Und da ist ja auch Michael Jackson so präsent, obwohl er gar nicht so viel redet in der Doku, aber er ist so eine präsente Erscheinung da und hat so eine Aura und alle respektieren das so dermaßen, dass er Michael Jackson ist. Also es ist wirklich großartig. Das ist ein ganz, ganz toller Film, finde ich.
Es gibt eine Szene in dem Film This Is It. Den hat unsere Tochter in Bulgarien in meinem Supermarkt gewonnen, also die DVD. Yeah. Deswegen haben wir den dann angesehen. Und da gibt es eine Szene zu den Proben für seinen Auftritt, der dann nie stattgefunden hat leider, weil er gestorben ist. Aber da redet er mit dem Keyboarder und dem musikalischen Direktor, wie er sich irgendwas vorstellt. Moonshine, das Lied war es, glaube ich. Und er sagt dem Keyboarder, wie er das spielen soll, aber er sagt nicht, du spiel mal D-Dur und dann auf die 1 und so, sondern er sagt, das muss scheinen und zwar genau hier, ich tanze das vor. Und diese Szene muss man sich ansehen, um Michael Jackson musikalisch zu verstehen. Dann versteht man, wie der Musik gefühlt hat. Also mir ging es zumindest so, das fand ich hochinteressant.
Spannend, hören wir rein. Thrill auf Michael Jackson, haben alle im Ohr, ohne dass wir es laufen lassen, aber wir lassen es natürlich laufen. Flo, jetzt kommt dein letzter Song von Pink Floyd, Shine on Your Crazy Diamond.
Ja, auch wieder so ein Mainstreamy, ne? Aber geiler. Ne, als ich den Song das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Also ich habe halt da so ein bisschen also diese Tanzmusik von meinem Opa gehört. Und dann kommen die daher, irgendjemand hat den Walkman in meiner Klasse, hat mir die Stöpsel reingesteckt und dann lief dieses Lied. Und dann wurde mir klar, was man eigentlich alles machen kann. Also musikalisch, wohin die Reise gehen könnte. Und das hat mich komplett weggebeamt, dieses Lied damals. Und auch heute höre ich das unglaublich gerne. Und ich entdecke immer wieder neue Sachen und neue Klänge. Und das berührt mich sehr, sehr, also soundmäßig. Dieses Lied. Es gibt auch noch eine ganz tolle Legende dazu, die mir jetzt gerade einfällt. Mit dem Baba Cools hatten wir auch unser eigenes Studio und meine Aufgabe war, weil der Gitarrist nicht mehr wollte und ausgestiegen ist, die ganze Tontechnik zu machen und das Studio zu bauen und so weiter. Auf jeden Fall wollten wir eine neue Platte aufnehmen. Und wir haben so ein bisschen gesprochen und gesagt, ey, wir brauchen eine Bandmaschine. Wir wollen den Klang von so einer richtig tollen alten Bandmaschine haben. Und Vergena und ich haben die dann auf eBay geschossen in der Schweiz. Diese Studer A80, groß wie ein Schrank, 2 Zoll, 16 Spuren. Sind dann vor oder nach irgendeinem Konzert mit unserem Transporter dann dahin gefahren und haben die zu zweit aus so einem Studio rausgeschleppt. Die war super schwer. Naja, und der Studiobesitzer hat noch gemeint, der Schweizer, ein Schweizer, ein großes Studio, ja, das ist die Bandmaschine von Alan Parsons, die ist von 69. Ich so, okay, wenn man so ein bisschen nachrecherchiert, ja, 69 hat der, glaube ich, Dark Side of the Moon aufgenommen, und zwar mit 2 Studer A80. Also war unsere Bandmaschine die Bandmaschine, mit der Dark Side of the Moon aufgenommen wurde.
Wahnsinn, der ist schön, das zu glauben.
Ja. Und ja, damit haben wir unsere Platten dann aufgenommen.
Toll. Super, super. Ja. Ja, ich glaube, dass das eine Magie ist, die man rüber retten kann. Es gibt diesen tollen Film, wo sie, wo die Foo Fighters dieses komplette Pult von diesem Tonstudio aus L.A. da retten und dann praktisch extra in ihr Haus da reinpacken, weil sie sich einfach sicher sind, dass da magische Kräfte drin sitzen. Und ich glaube, dass auch ein Freund von mir, der hat in dem Studio in New Orleans, wo Elvis auch schon aufgenommen hat, hat er nur eine Single aufgenommen. Da hat er 3 Minuten Zeit für gehabt. Aber er sagte, natürlich hört man das, dass wir das in dem Studio aufgenommen haben.
Ja, die hatte so viel Spirit, dass sie anfangs gar nicht ging. Die Bandmaschine. Und der Tobi, unser Gitarrist damals, und ich, wir haben uns nachts mit einem Lötkolben übers Netzgerät hergemacht. Und zu einer alten Bandmaschine gibt es natürlich ein Riesenbuch und da siehst du alle Platinen und Lötwege und so weiter. Und wir beide hatten Lötkolben und keine Ahnung, aber dieses Buch und haben das Teil aufgeschraubt, haben irgendwas rumgelötet, weiß ich nicht. Wir haben es geschafft, dass das Licht wieder anging vom Netzgerät, aber die Studer natürlich nicht. Und dann mussten wir natürlich einen Mitarbeiter von Studer anrufen. Wir hatten Glück, dass in der Nähe von München einer war, der Herr Erich Oberkfell, schöne Grüße, der macht es immer noch, glaube ich. Und dann kommt da wirklich so ein Typ im weißen Kittel zu dir ins Studio, wo die ganzen Freakos abhängen. Und Nase rümpfend schraubt er dann und misst das Ding ein und macht. Und der ist natürlich gewöhnt.
Der hat uns geschimpft.
Ja, der hat uns geschimpft. Was wir da gelötet haben.
Weil, was ihr gelötet habt, na okay. Dann löten wir jetzt mal an dem Lötkolben von Pink Floyd rum und hören uns Shine On Your Crazy Diamond an. Remember when you were young, you shone like the sun. So, jetzt würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen, also wir machen keine Musik, aber ihr müsst jetzt ein bisschen Musik machen, oder? Liebe Hörerinnen und Hörer, hier wird jetzt in der Welt rumgeguckt, nach oben, zur Seite, es wird mit den Augen gerollt. Aber, oh ja, was packst du da aus jetzt, Verena, was hast du mitgebracht?
Ein Omnicord. Ich habe eine Cousine in Bulgarien, die hatte irgendwie dieses Gerät. Ich weiß gar nicht warum, weil sie macht gar nichts, macht gar keine Musik. Und vor, glaube ich, 2 Jahren, als wir in Bulgarien waren, hat sie gesagt, ah, könnt ihr das gebrauchen? Ich kann es euch schenken. Und dann haben wir da mal rumprobiert und das klingt super spacig. Also wir mögen ja so verspacede Musik.
Jetzt musst du mal beschreiben, wie das aussieht.
Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt.
Es sieht aus wie der Millennium-Falke, würde ich mal sagen, nur etwas flacher.
Genau, also was Verena an der Hand hält, ist so im weitesten Sinne in einer groben Form, wie eine Tropfenform. Es ist eine Platte, eine etwas dickere Platte mit verschiedenen Knöpfen drauf und auch Reglern, die man sehen kann und natürlich einem Stromanschluss. Es ist hellgrau. Die Knöpfe Gameboy haben ein bisschen drauf, unterschiedlich. Genau, so ein bisschen unterschiedliche Farben und es hat auch einen kleinen Lautsprecher. Und jetzt ist der Flo dabei, das an den Strom anzuschließen. Und wir sind sehr gespannt, was wir gleich für Sounds daraus hören werden.
Eine große Rückkopplung.
Also erstmal leuchtet es auf.
Man muss dazu sagen, das Teil ist von Suzuki.
Sonst muss gleich der Mann mit dem weißen Kittel nochmal kommen und muss schimpfen.
Den Lötkolben habt ihr aber nicht mit.
Nee, heute nicht. ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert.
Also ihr bekommt jetzt 4 Wörter und mit diesen 4 Wörtern dürft ihr einen kleinen Song kreieren. Blau, Museum, Lecker und
Saarbrücken. Oh Gott.
Was sind eure Wörter? Braucht ihr einen Stift? Oder?
Okay, das leckere blaue Museum
aber
in Saarbrücken.
Aber ich habe gedacht, du nimmst die Gitarre. Das ist wieder mal lecker. Das war mal wieder lecker Musik. Wo ist die 1?
Keine Ahnung.
1, 2, 3, 4. Yeah, good, yeah, 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 yeah. Ich werde wahrscheinlich niemals nach Saarbrücken fahren, ey. Das heißt, einmal war ich schon da, da haben wir mit Gentlemen gespielt, das hat gerockt. Yeah, yeah.
Ja, mal gut.
Aber das machst du gut, ich will Arpeggio.
Mach du mal.
Fantastisch. Uhu. Du hast doch zweimal Saarbrücken gesagt. Also ich würde sagen, die Aufgabe ist erfüllt.
Lecker Musik.
Ich habe das letzte Wort vergessen.
Also wir hatten echt keine Ahnung, was hier rauskommt. Dieses Ding hat ungefähr 70.000 Knöpfe.
Toll.
Und egal, wo man draufdrückt, es passiert immer irgendwas anderes, was wir natürlich vorher nicht wissen, weil ich das Gerät noch gar nicht so gut kenne. Wir schnallen uns das immer irgendwie um und machen irgendwas. Aber so groß nachgedacht haben wir darüber noch nie, oder?
Nee, das war jetzt auch eine Spontaktion. Ich habe gedacht, so was Schnödes wie eine Gitarre, also beziehungsweise eine Gitarre habt ihr wahrscheinlich sowieso, geil. Die bringen wir jetzt
sehr
nicht
gut
mit.
Also Aufgabe 100%ig erfüllt, kreativ war es auch und du hast zweimal Saarbrücken gesagt. Okay. Nicht ja noch einmal blau, also von daher gab es eigentlich nichts zu meckern, oder?
Ich habe lecker gesagt.
Ja, also da habe ich hier im Podcast schon deutlich Schlimmeres gehört. Das war super. Vielen Dank. Ihr Lieben, ihr seid eingeladen bei den Cashs zu Hause. Unter anderem andere Gäste sind zum Beispiel De La Soul, Goran Bregovic, Michael Jackson ist auch da, weil der ist gar nicht gestorben, der bedient da immer und kocht ganz leckere Sachen. Sonny Rollins ist da, Manu Igra sind da und auch Pink Floyd. Yeah. Und im Hause Cash ist es üblich, sich den Eintritt in die Gesellschaft durch das Vorspielen eines eigenen Liedes zu verdienen. Welches Stück von euch würdet ihr dort spielen?
Puh.
Naja, also wird das bewertet oder kommt man dann eventuell auch nicht rein, wenn es nicht gefällt? Oder kann
nein,
man
nein, nein,
Stück
nein, nein,
spielen?
Das ist einfach so üblich. Ach ihr dürft so. Ein Lied spielen von
Welches
euch.
Welches spielen wir denn?
Ich bin überfragt.
Ich würd,
Hallo Berlin.
Hallo Berlin. Spielen wir Hallo Berlin. Ja.
Einfach nur so oder gibt es einen Grund dafür?
Nee, es ist einfach geil und es geht gut rein. Alle tanzen immer darauf.
Und live haben wir vor allem jetzt für unseren Schlagzeuger ein fettes Solo eingebaut. Das feiern wir mal sehr ab. Das macht richtig Spaß.
Mhm. Sehr gut.
Jochen, hören wir da rein?
Ja, unbedingt.
Hallo Berlin.
Zwischen München und Berlin ist ein Stau so lang wie nie. Wir fahren los. Es geht los mit dem Rad. Steig aufs Rad. Papa.
Ihr seid gefangen in einer Zeitschleife und nach 3-4 Umwegen begegnet ihr beiden euren 20-jährigen Ichs. Was erzählt ihr euch selber? Was gebt ihr euch für einen Ratschlag?
Ja, das ist ja fast wie von, weiß ich nicht, Vater zum Kind, Mutter zum Kind, dann... schwierig, ohne jetzt so erzieherisch, pädagogisch zu klingen, so pass auf und so. Spontan. Vielleicht einfach so, bleib dran, glaub an dich, der Rest wird kommen, so von sich aus.
Also mit Anfang, mit 20 weiß ich noch ganz genau, dass ich ganz schrecklich gekocht habe. Also ich habe da gerade erst angefangen zu kochen. Jetzt koche ich wirklich sehr gern und auch vielleicht ganz gut. Ich würde sagen, ey, koch mal ein bisschen mehr. Vergiss nicht diese Kacke, diese Fertigkacke. Und üb ein bisschen. Weil ich das Gefühl habe, und da ärgere ich mich jetzt eigentlich so ein bisschen, wenn du in dem Alter viel übst, also dein Instrument übst, davon zehrst du dein Leben lang. Kaum einer der Profis, die ich heute kenne, übt noch groß. Das kommt alles aus den Anfang 20er Jahren. Wenn du da mal ein Jahr lang 8 Stunden täglich spielst, davon kannst du dein Leben bestreiten dann später.
Okay, also mir wurde mal gesagt, noch als ich Klavier gespielt habe, klassisch so, was, du übst nur 3 Stunden? Die sowieso, die übt irgendwie 6 Stunden am Tag. Das fand ich schon krass. Also das war wie Gefängnis. Ich meine, ich habe gerne geübt, aber ich meine,
aber vielleicht musst Stunden, du dann nur ein halbes Jahr üben, wenn du 8 Stunden spielst. Ja. Dann hast du es hinter dir, dein Leben lang.
Aber ein anderer Spruch, der mir einfällt, den ich vielleicht, also okay, das hören ja Kinder oder junge Leute ungern. Wir machen jeden Tag und zwar in jeder Hinsicht immer mehr Fortschritte. Das muss man sich so immer vorbeten. Wir machen jeden Tag und zwar in jeder Hinsicht immer mehr Fortschritte. Und jede also es wird besser.
Und jede Entscheidung ist der Tod Millionen anderer Möglichkeiten.
Genau.
So, mein lieber 20-jähriger Flo, ich wünsche dir noch ein schönes Leben.
Sehr gut, klasse. Der geht doch jetzt heulen.
Ja, genau. Ich löse mich gleich in Luft auf.
Puff, puff. Genau, du verschwindest wie bei Zurück in die Zukunft. Dein Bild verschwindet so langsam. Oh genau. Nein, was habe ich dem bloß gesagt?
Ja, ja.
Die entscheidende Frage.
Die entscheidende Frage, wobei die schon auch zum Teil beantwortet wurde im Rahmen unserer Gespräche. Die Frage, die den Podcast irgendwie auch antreibt, ist ein bisschen Kindermusik. Kann man davon leben?
Gute Frage. Schade, dass sie jetzt erst am Schluss kommt. Also wir können von der Musik inzwischen leben. Also das ging nicht immer. Es liegt aber auch sozusagen an unserem Konzept, dass wir einfach zu zweit sind und wir teilen alles. Also wir machen alles und wir teilen alles. Es ist aber nicht leicht. Also wir haben jetzt nicht so die Absicherung, die andere haben, die einen festen Job haben, dass sie wissen, okay, ich muss mir keine Sorgen machen, wenn ich, okay, aber jetzt bei der jungen Generation wird es sowieso nochmal anders sein. Was ist, wenn ich nicht arbeiten kann? Ich kann mich nicht einfach krank schreiben lassen, wenn ich einen Gig nicht spiele, dann kriege ich halt keine Kohle. So, da gibt es viel zu wenig Absicherung, finde ich, für unseren ganzen Berufszweig, weil wir haben so, also ich weiß ja gar nicht, wie viele hunderte von Konzerten ich schon gespielt habe. Und da hätte auch vieles mal schief gehen können. Da will ich gar nicht erst von Autobahnunfällen oder so sprechen, dass da mal ein Gig nicht klappt, dass jemand krank wird. Wir hatten auch schon mal einen Sänger, der plötzlich war das eine Blutvergiftung?
Der hatte eine Sepsis, ja.
Die Sepsis ist dann ausgefallen, dann musste Flo ihn ersetzen mit Playback irgendwie. Also wenn, es ist schwierig, da durchzukommen und ich würde mir da echt wünschen, dass es von irgendeiner Stelle, die sich verantwortlich fühlt in diesem Land, da mehr Unterstützung gibt für Musiker.
Das und ich finde jetzt erstmal, wenn ich da mal kurz intervenieren darf, wenn das jetzt junge Leute hören, die sich überlegen, oh, ich werde vielleicht Kindermusiker, die das jetzt hören, die sagen eher, okay, ich mache was anderes.
Aber wenn du Geld verdienen willst, mach was anderes.
Genau, definitiv. Wenn du Geld verdienen willst, mach was anderes. Auf Musik der anderen machen. Seite gelingt es ja vielen gut, davon zu leben. Das muss man ja auch so sagen. Also sagen nicht alle, nö, es geht nicht. Es sagen auch ganz viele, doch, das geht. Und es braucht eben schon gewisse Stellschrauben und natürlich auch ein wirtschaftliches Verhalten.
Es kommt wirklich sehr darauf an, was man macht. Also wenn man jetzt so in diesem, wenn man aufgehoben ist, wie einige Kindermusiker bei Universal oder bei großen Labels sind, die sich jetzt da mehr reinhängen und da automatisch mehr Reichweite ist und die haben ihre Kanäle, dass man platziert wird in, weiß ich nicht, bei Werbungen und Veranstaltungen und also Fernsehsendungen, Kika oder was weiß ich. die haben natürlich weniger Probleme. Also, weil es geht ja hauptsächlich um Reichweite, weil alle, die uns zum ersten Mal hören, sagen, ey, seid so geil, warum habe ich das nicht schon vorher gewusst? Es geht immer darum, wie werden wir sichtbar? Wir bräuchten eigentlich jemanden, der für uns Social Media und Spotify Playlists und ich weiß nicht was jeden Tag macht. Wir müssen alles selber machen. Also wir können uns jetzt nicht leisten, jemand extern nonstop zu bezahlen, vielleicht mal punktuell für eine Veröffentlichung, aber nicht generell, der sich um das alles kümmert, weil alles jetzt so digital ist. Das hört sich so an, als wäre es easy, aber man muss wahnsinnig viele Daten einfach einhacken und tippen und machen. Und das ist eigentlich ein größerer, ja, wie soll ich sagen, ist ein richtiger Berufszweig. Und ich habe das Gefühl, dass das oft nicht gesehen wird, weil viele denken, ach, du hast ja dein Hobby zum Beruf gemacht und freust du dich, vor Kindern zu spielen, ist doch so schön. Aber ich mache da gar keinen Unterschied, ob ich jetzt vor Erwachsenen spiele oder Kindern. Ich gebe alles und ich gebe immer alles. Und deshalb finde ich es schade, wenn Kindermusiker oft irgendwie so da, also so den Ruf haben, ja, als müsste man das jetzt nicht so ernst nehmen. Ist ja nur für Kinder. Und wir geben aber alles und wir geben immer unser Bestes. Und wir wollen, dass unsere Alben gut klingen, also handwerklich, musikalisch, alles, inhaltlich und so. Und deshalb, wir werden da oft unterschätzt. Und das finde ich schade.
Ich finde, die Frage kommt jetzt auch zu einem Zeitpunkt, der generell für Musiker etwas schwierig ist. Hättest du das vor 10 Jahren gefragt, hättest du vielleicht eine andere Antwort bekommen. Aber jetzt, wie ihr wisst, Tonträger sind schwer zu verkaufen. Die Währung ist Aufmerksamkeit über Klicks bei Streamingportalen oder YouTube oder Insta oder was weiß ich wo. Das ist die Währung, aber mit der kannst du ja nicht zahlen. Mit der kannst du dir vielleicht eine Fanbase aufbauen, wenn du es geschickt anstellst und vielleicht die nächsten Konzerte ein bisschen füllen. Aber es ist nicht mehr so wie früher, dass du da deine Tonträger verkaufst und dadurch Geld generierst. Also wir sind da gerade in einer Zeit des Umbruchs, wo ich mir auch von der Gesellschaft eigentlich erwarte, dass sie sich Gedanken machen, da geht es jetzt nicht nur um Kindermusiker, sondern ich rede mit ganz vielen, mit allen Musikerkollegen und keiner hat bis jetzt eine Antwort darauf. Aber ich erwarte von der Gesellschaft, dass sie sich Gedanken macht, welche Gesellschaft wir sein wollen. Und dann muss man Antworten finden und wie zum Beispiel E-Musik, also ernsthafte, in Anführungszeichen, Musik gefördert wird und eigentlich ihr Überleben nur durch Förderung bestreiten kann, ist das, glaube ich, momentan so, dass wir schon Förderungen oder Programme brauchen für alle Musiker. Wie das genau aussehen soll, weiß ich noch nicht. Hat auch keiner
oder
noch eine
Kulturpauschale, ja, oder sowas.
Oder sowas wie die GEZ, ja. Einfach für eine, du hast einen Computer zu Hause, musst GEZ zahlen, obwohl du gar nicht klotzt. Sowas müsste es auch für Kultur geben im Allgemeinen. Einfach eine Kulturabgabe. Wie das dann genau aussehen soll, weiß ich nicht. Aber ich erwarte von der Gesellschaft, dass sie sich Gedanken macht, wer sie eigentlich sein möchte und dann auch dementsprechend handelt.
Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch mit euch beiden. Das hat richtig Spaß gemacht und ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer auch ganz viel daraus mitnehmen können. Mhm. Danke, dass ihr da wart, dass ihr das mit uns gemacht habt.
Ja, sehr gerne. Danke für eure Einladung.
Dankeschön.
Und gerne. Ich verspreche ganz doll, dass ich mir auf jeden Fall, sobald es möglich ist, ein Konzert von euch angucke.
Ja, ja, ich sage dir Bescheid. Ich
ja, sehr
Bescheid.
Gerne. Dann würde ich sagen, Dankeschön und bis zum nächsten Mal irgendwann.
Wir danken auch nochmal Marquese hier im Studio.
Genau, Marquese, danke, dass wir bei dir sein durften im Studio.
Er sitzt hier mit in der Runde.
Alles da. Alle Lieder, über die wir gesprochen haben und die wir hier teilweise ja nur angesprochen haben, könnt ihr oder angespielt haben, könnt ihr auch in der zugehörigen Playlist wiederfinden. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.
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 Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nicht?